Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Hallo. Engel.
Das bist du.
Mensch, Frohsinn und gute Laune.
Ja.
Hat einer gute Laune heute.
Ja, ich bemühe mich.
Warum hast du so gute Laune?
Was ist denn die Alternative dazu? Schlechte Laune, aber das bringt ja auch nichts, oder?
Nein, am Ende ist die Lebenszeit die gleiche, ob du sie lachend oder weinend verbringst.
Genau, das stimmt.
So viel zum Kalenderspruch zum heutigen Tag. Kalendersprüche kann ich.
Ja, allerdings.
So, du bist gut gelaunt, weil ich habe gehört, du warst unterwegs.
Ich war in Wien ein langes Wochenende lang.
Einer meiner Lieblingsstädte, eine wunderschöne Stadt.
Das stimmt.
Ja.
Also, das muss man sagen. Vor allem, wenn man aus Köln kommt, wie unser Eins hier.
Du, Moment, wenn man aus Köln kommt, ist es jede andere Stadt wunderschön.
Nee.
Nein?
Ja, doch.
Das ist sogar Oberhausen ist sogar ein Traum.
Ja, also Wien ist wirklich schön. Ich meine, ich wollte gerade sagen, es ist nicht so schwer, wenn man aus Köln kommt.
Andere Städte schön zu finden?
Ja, sich beeindrucken zu lassen.
Das Gleiche wie alle anderen Städte sind schöner als Köln. Das ist das Gleiche.
Allerdings.
So, auch sauberer.
Ja. Ich war natürlich, habe Klischee gegessen, ne?
Schnitzel
habe ich gegessen, Kaiserschmarrn habe ich gegessen, Imperialtorte habe ich natürlich gegessen.
Toll.
Ne?
Und? Fiakergulasch?
Nein, Tafelspitz noch so lange.
Na, siehste.
Aber das habe ich schon mal durchgearbeitet.
Ja.
Ja.
Und das war alles von hervorragender Qualität?
Das war alles okay.
Okay.
Das war okay.
Okay.
Da muss ich sagen, das hat man schon mal so gegessen, muss ich ja leider sagen. Es ist jetzt nicht so der große Aha-Effekt,
Ich hatte tatsächlich in Wien immer Aha-Effekte.
Ja?
Ja.
Okay.
Das ging schon los nachmittags Kaffee und Kuchen bei Demel mit der gerollten Mandeltorte.
Okay.
Demel ist ja nun das Kaffeehaus, also meines Erachtens nach. Also Sacher ist ja ein Hotel und diese Sacher-Torte, das kann man machen, aber ich finde Demel und was die da bieten, das ist schon großes Kino.
Nächstes Mal. Hättest du mir ja verraten können.
Ja.
Ich war im Café Imperial, ne, wegen Imperial-Torte. Ja, das war schon nett. Die ist auch lecker. Ist so ein wie ein überdimensionierter Dominostein. Ne?
Das ist so. Mit Marzipan.
Ja, genau.
Ich finde die auch leckerer. Das ist ja aus dem Hotel Imperial.
Ja, genau.
Genau. Und ich finde die auch leckerer als die Sacher-Torte.
Ja, kann sein.
Ist so.
Im Hotel Sacher war ich nicht.
Das ist schade.
Ne? Und Wiener Schnitzel war ich im Meißel und Schaden. Soll ja auch gut sein. Wurde auch empfohlen von einem mir bekannten Koch. Ja, war okay, aber ehrlich gesagt, naja, es ist so, wenn man viel gut isst und auch selber ganz gut kocht, so ein Schnitzel ist halt ein Schnitzel. Also, das souffliert natürlich schön, das haben die schon gut gemacht, ne? Und ist auch riesig groß, haben die auch schön geschnitten und so, aber geschmacklich war das ist gut, aber das kriegt man woanders auch. Also dafür muss man nicht nach Wien fahren, ansonsten eine sehr schöne Stadt.
So, bist du denn mit dem Fiaker auch rumgefahren?
Nein, das volle Touristenprogramm habe ich dann doch nicht gemacht.
Okay.
Viel zu Fuß und viel Uber gefahren.
Warst du warst du im Grünen Garten da hinten, wie heißt du, bei Sissi und so?
Wir waren nur essen. Wir waren auf einem Konzert, aber das führt jetzt zu weit. Wir sind ja jetzt kein Musikpodcast oder Städtetrip.
Auch wenn wir heute froh sind und gute Laune haben.
Ja, das ist so.
Ja.
Zusammen sind wir übrigens leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns ist Kochbuchsammler, und zwar passionierter.
Deswegen wundert mich, dass du gesagt hast, wenn man auch ganz gut kochen kann. Ich habe gedacht, wenn man ganz gut sammeln kann von dir.
Ja, ist klar. Und der andere kocht auch. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben.
In welcher Rolle auch immer.
So, du sagst es.
Heute haben wir zu Gast
Arendt Holz.
Heute haben wir Arendt Holz.
Quatsch, Hannes Arendt Holz.
Ich wollte schon sagen, heute haben wir eine Flocke Butter da.
Entschuldigung.
Butterflocke.
Hannes Arendt Holz.
Das muss so sein.
Den kennt man vielleicht
aus diversen Social Media Videos.
Aber dazu später mehr.
Die berühmte Flocke Butter.
Genau.
Dann weiß jeder, worum es geht. Apropos Flocke Butter und apropos Einkaufen für Kochen und so weiter und so fort. Weißt du, mein Thema heute war, ist dir eigentlich aufgefallen, das ist ja ein ernstes Thema, dass es kaum noch Olivenöl gibt?
Nein.
Gutes Olivenöl, schwierig zu bekommen. Also,
Wie? Jetzt
reden wir davon. Natürlich bekommst du im Supermarkt Olivenöl. Aber von so einschlägigen, wohlbekannten Olivenölproduzenten, gerade schwer zu bekommen.
Ach, ist das so? Haben wir eine Krise?
Also natürlich haben wir eine Krise.
Okay.
Letztes Jahr haben wir schon 40% Einbußen gehabt wegen der Hitze und dieses Jahr ist es noch schlimmer.
Okay.
Hast du gar nicht mitbekommen?
Nein.
So, habe ich nämlich jetzt mitbekommen, weil ich jetzt gerade Olivenöl bestellen wollte,
ja,
bei eben diesen 2, 3 einschlägigen dann Olivenölproduzenten auf Mallorca,
ja,
und siehe da, ausverkauft.
Och,
jetzt
krass.
Ist es natürlich so, ja gut, jetzt fahren die natürlich die Ernte erstmal ein, jetzt Oktober, November.
Soll ich dir aushelfen in der Flasche?
Nein, ich habe ja noch was da.
Okay.
Aber der kluge Koch kocht vor oder
ja,
baut vor,
ja,
oder
okay,
plant vor. Nein, das wollte ich nur mal so zu machen.
Ach, schau mal an.
Hast du gar nicht mitbekommen?
Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe mein Olivenöl meines Vertrauens, mhm, ist offensichtlich da nicht so sehr von betroffen.
Mhm. Nö, der Herr Bertolli, der macht das ja.
Ja, ist
das
klar.
Ist ja, der, die haben ja ganz, da wo
der,
die herkommen, ist ja noch viel mehr.
Importiert einen Haufen chinesische
so Olivenöl. Nämlich.
Und lässt sie Marokko pressen,
genau,
zu.
Und wahrscheinlich
Saft.
Ist das auch, kommt das aus meinem Auto, es ist Altöl und wird zurückgeschickt.
Das nehmen wir natürlich alles zurück.
Natürlich nicht.
Nein,
achso, doch,
nicht.
Ja,
nein,
dann müssen wir.
Ist das hervorragendes
ja
Öl.
Wir werden ja hier verklagt.
Ja, es ist hervorragendes Öl.
Wir sind aber auch ein bisschen.
Es war nur Spaß.
Ja, Satire.
Ja.
Satire. Achtung, Satire. Kann man doch mal machen.
Nein, und ich. Sind die Preise denn? Ich bezahle gerade für einen halben Liter 18 Euro. Das ist relativ viel.
Das ist aber auch okay, das, was ich bezahle. Die,
ja?
Mallorquiner,
okay, ja,
sind,
ja, ja, genau,
die Mallorquiner sind alle bei 18 oder bei 20, 21. Mhm. Es gibt ein paar, die sind gar nicht so gut, wie ich finde,
ja, 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 ja,
haben aber so Designflaschen, dann zahlst du natürlich noch einen Zehner für die Flasche.
Ja, ist wie beim, ja, Parfum. Halt.
So,
ja,
genau.
Ja,
gut. Ja. Ne? Es gibt gute und schlechte.
Ja.
Hasenfurz, wollen,
ja,
wir denn mal in Medias Res gehen?
Na, du hast doch
wollen
ein Buch dabei, oder?
Ich hab, du doch auch.
Ja, ich
du
auch.
Du doch nicht so.
Aber jetzt machen wir jetzt mal deins.
So, mal.
Check 1.
So, das ist eine, was ich dabei habe, ist eine Zufallsentdeckung.
Ja.
Ich habe das nicht in diesen einschlägigen Verlags, die wir so bekommen, E-Mails hier, das ist jetzt neu, habe ich das Buch nicht gesehen, mhm, oder beziehungsweise ich habe es möglicherweise übersehen. Aber meine bessere Hälfte schaut ja ganz oft in irgendwelchen Zeitschriften, Gala, Bunte und so weiter und so,
okay,
fort. Und da war dieses Buch gefeatured. Ich meine sogar, war es Essen und Trinken. Ich habe,
okay,
keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das rausgerissen, habe dann mir dieses Buch zugelegt,
ja,
aber habe erstmal aus dieser Zeitschrift, weil da waren 4 oder 5 Rezepte als Proberezept in der Zeitschrift,
ja,
drin, die habe ich schon mal einfach mal so weggekocht.
Okay.
Und habe gedacht, wow,
mhm,
wirklich wow. Dann habe ich den Verlag angerufen und habe gesagt, so, wir brauchen, weil wir ja fotografieren müssen und weil wir das ja haptisch haben müssen. Und dann hat mir der Verlagsmitarbeiter gesagt, ja, die macht schon geiles Zeug, ne? Und habe ich gesagt, ja,
ja.
Hat mich wirklich abgeholt.
Wer ist denn die?
Sandra Mühlberg. Ist ja hier völlig unbekannt, glaube ich, ne?
Ist das so?
Ich finde schon.
Ich kannte sie
ist
nicht.
Ja auch, ich kannte sie auch nicht.
Oder kennen sie nicht?
Ich kenne sie auch nicht.
Doch,
aber Sandra
jetzt.
Mühlberg kocht. Das wirst du dir denken können, ist bei Social Media zu Gast, bei Insta und hat dort 170.000 Follower.
Okay.
Sie macht auch, sie kommt, also die Firma, die sie da hat oder betreut, nennt sich Mühlberg Media und sie hat ein eigenes Studio, das alles in der Lüneburger Heide. Dort veranstaltet sie auch Kochevents und bietet Food Creation an, Rezeptentwicklung. Sie ist auch Content Creation und Creator. Sie betreut andere Social Media Auftritte mit dieser Firma und sie hat das, was du immer machen wolltest in Köln. Vielleicht wird dieser Traum auch noch wahr. Sie hat ein Kochstudio,
ach so,
das man mieten kann oder buchen kann für Fotos, für Events, aber ganz klein, nennt sich Kochanie oder Kochani oder Kochani, Kochanie, ich weiß nicht, Kochani. Ja?
Okay, dann macht ihr ganz was Ähnliches, was meiner, mhm, gleich auch mal, aber dazu später.
Ja, das ist, Schatz im Haus,
ja,
das ist genau fast
das
gleich.
Ist unser Thema heute, ne?
Das ist eigentlich unser
Creator.
Thema, Content Creator. Sie macht das ganz zauberhaft, das ist, was ich ganz schön finde, ist ihre Videos bei Social Media oder Instagram, also ich habe es jetzt nur bei Insta gesehen, da bin ich auch verlinkt, sind sehr unaufgeregt. Es ist nicht dieses schnell papp, mhm, sondern es sind sehr schöne, wertige Bilder. Die Kamera geht hin, das macht sie mit ihrem Partner zusammen, mit Licht und so weiter, sehr schön ausgeleuchtet. Also wirklich ganz, ganz toll.
Links zu ihr in den Shownotes.
In den Shownotes. Und es ist ja oft so, dass Content Creator oder Influencer, das haben wir ja ganz oft, dann auch von irgendwelchen Verlagen angeschrieben werden, hey, hör mal, möchtest du nicht ein Kochbuch machen?
Mhm.
Und so ist das auch bei Sandra Mühlberg. Und so haben wir ihr erstes Kochbuch hier aus dem Kalwei Verlag. Er hat diese berühmte Kalwei Größe, also ist eine Übergröße.
Ist immer so ein bisschen Coffee Table.
Ist immer so ein bisschen Coffee Table.
Ne?
Aber das ist sie ist auch mit ihrem Konterfei geschränkte Arme ist sie vorne drauf, in grün gehalten. Das Ganze heißt grün, warm, gut. Und bei grün sind wir auch schon beim Thema, denn es ist ein rein vegetarisches Buch. Mhm. Vegetarische Rezepte für die Seele. Oh. Das schreibt sie auch drauf. Und soll ich dir was sagen? Genau das ist dieses Buch. Und deswegen hat es mich auch abgeholt. Und ich kann gleich auch sagen, dass das eine der wenigen Bücher ist in letzter Zeit, aus denen ich wahnsinnig viele Gerichte gekocht habe. Ich glaube, ich bin gerade bei 12. Ich habe aus diesem Buch tatsächlich in letzter Zeit nur gekocht und alles hat funktioniert. Und ich sage dir auf Wund, es sind kleine Rezepte, also es ist nicht viel, es ist unaufgeregt wenig, aber das Ergebnis überzeugt.
Okay.
Es ist tatsächlich, es sind Rezepte für die Seele. Also und, da komme ich gleich noch zu, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich so die Reihenfolge, wie ich da so, ich muss ja so ein Cliffhanger, ich muss ja Steigerung da haben, ne? Ich muss ja ein bisschen aufpassen, was ich so erzähle.
Ja.
Also, nein, also ich kann gleich sagen, dieses Buch hat mich wirklich sehr abgeholt. Los geht es in diesem Buch zunächst einmal mit jeder Menge Grundlagen und Tipps. Das ist ja in letzter Zeit oft so. Für uns darf man ja auch sagen, ein bisschen, ja,
Überblätterbar.
Gut, weil wir natürlich eine voll ausgestattete Küche haben. Wir kennen die Grundlagen, die Tipps, die da drin sind, sind auch für uns nicht neu. Das macht das Buch aber nicht kleiner und schmälert es nicht, weil es gibt immer wieder Menschen, die anfangen zu kochen und dann freuen die sich über solche Sachen. Also, was macht ein vegetarisches Gericht aus? Damit geht es bei ihr los. Was kann man clever kombinieren? Was macht schnell satt? Wie lagert man die einzelnen Lebensmittel? Welches Gemüse kauft man wann? Stichwort saisonales Einkaufen, saisonales Kochen. Dann kommt noch, sie nennt es einen Wissensschatz, nochmal verschiedene Gemüsesorten, was bringen die Küchentools, was braucht man alles zum Kochen. Dann auch ein Vorratscheck, was sollte in der Küche alles vorhanden sein. Das sind stolze 30 Seiten, wo ich sage, das ist
wieder mal für alle Leute das erste Kochbuch.
So, das ist so, this is my first Sony, hat man damals gesagt. Ja, this is my first Cookbook. Ich hätte das nicht so groß gestaltet, weil ich finde sie und ihre Rezepte viel prickelnder und viel wertvoller als das. Aber, wie gesagt, das gehört wohl dazu und das war ihr wohl offensichtlich wichtig. Ja. Und dann geht es auch schon los mit Dips, Pesto und Aufstriche. Und auch Panko Crunches oder Lauchbutter, Hummus, gepickelte Zwiebeln etc. pp. Was ich schön finde, das ein oder andere, also fast alles, wird auch in den Rezepten benötigt.
Okay,
ja, das macht also dann Sinn. Also sie verweist dann wieder auf, so wie macht man Rosmarinkranz beispielsweise für die rote Beete mit Burrata. Dann geht's weiter mit Fingerfood. Das sind dann kleine gefüllte Paprika. Es gibt auch große gefüllte Paprika. Die mache ich übrigens heute Abend.
Oh, lecker.
Mit Reis und Sauerkraut. Das mach mal. Käsetaschen, Sandwich, Brokkoli-Nuggets. Auch sehr lecker. Salate kommt dann. Die sind richtig cool. Also da war auch einer dieser cremige Mais-Gurkensalat, war auch in diesem Zeitschriften-Ding drin. Das ist mal, weißt du, wenn du von Gurkensalat machst, ja immer gleich, ne? Entweder machst du den mit Pampe und Dill oder du machst ihn mit Essig und Öl, mit Himbeeressig, dann ist es noch so ein bisschen so und dann, was machst du dann?
Ja, ne? Ich habe jetzt einen asiatischen gemacht vom...
Ja, gut, Miso und Kimchi und bla. Aber gut, ja...
Wir sprechen von Gurkensalat.
Ja,
kein
aber
Miso,
was machst du? Ja,
Kimchi.
Miso, Paste.
Nein.
Und ich weiß nicht. Das, also komm, du bist dieses Korea Michi-Patsch. So, aber wie würde man denn sonst? Sie macht daraus also ein bisschen Mais rein und so. Und das war ganz cool. Auch Mexican Street Food Corn Salad. Geiles Zeug. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da muss man natürlich wissen, das ist ein Kritikpunkt, sie hat dann gesagt, also das Foto sieht anders aus als mein Foto, liegt aber daran, wenn ich den Feta reinkrümel in die Masse, dann wird das ein Schlons.
Mhm.
Das hätte sie sagen sollen. Krümmel das später drüber. Aber egal, komm, alles gut. Dann Bohnensalat.
Geschmack zählt.
So ist's. Lauwarme Panzanella, also Brotsalat, Brokkoli-Apfelsalat, hatte ich auch noch nicht. Also Brokkoli mit Apfel habe ich noch nicht kombiniert. Gut. Und vieles Leckere mehr. Also die Salate, Hammer. Dann Beilagen, buttrige Cannellibohnen, auch ein schönes Gericht einfach mal für abends. Jetzt kommen so langsam diese Gerichte, wo ich sage, ja, das tut der Seele gut. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, da sind natürlich auch Tomatengerichte und sowas. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Buch jetzt, in diese Zeit, Herbst, Winter, perfekt reinpasst. Mhm. Es ist mehr, ja, wie soll ich sagen, es sind mehr Gerichte, so, die so jetzt gerade so reinpassen. So, wie sagt man? Naja, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Ich zähle mal ein bisschen was auf erstmal.
Ja, mach ja. mal. Zähl mal.
Zähl mal. Also Beilagen hatte ich. Nee, Beilagen hatte ich nicht. Also Salate hatten wir. Dann kommen die Beilagen. Also buttrige Cannellibohnen. Das sind beispielsweise einfach nur Bohnen mit Tomaten und ein bisschen Brot dazu. Aber es ist ein geiles Abendessen auch so. Mhm. Ne? Also jetzt so ein Seelenwärmer für abends. Gebackene Beete mit Rosmarinkransch. Mhm. Auch schön. Lecker. Das gibt es in vielen anderen Kochbüchern auch. Rote Beete kombiniert mit Burrata und ein bisschen Crunch. Geschmorter Lauch, gebackener Feta, Miso-Rosenkohl. Das ist wieder was für dich. Spinatknödel. Und dann sind wir auch schon bei Eintöpfen und Suppen. Da, aus diesem Zeitschriftending, habe ich gedacht, boah, wie geil ist das? Ein wärmendes Pilzragout. Ja? Ja, guck mal, okay. auch die Sprache von diesem Buch. Hier, buttrige Cannellibohnen, ein wärmendes Pilzragout. Weißt du? Mhm. Seele.
Mhm. Mhm. Okay.
Sensationell. Das hat mir richtig gut geschmeckt. Du machst du auch. Bin ich extra zu unserem französischen Bäcker Merlet gefahren, in Frankreich, sag ich schon, in Köln. Und habe da dieses Baguette geholt, das Ebi, wie es heißt. Sehr, sehr lecker. Dann Reis und Co., Kartoffelgerichte. Man würde sich zu vielen Gerichten auch eine kleine Fußnote wünschen. Was mache ich dazu? Was biete ich noch an? Denn jetzt kommen so Sachen wie Röstkartoffeln mit Kichererbsen auf Kräuterjoghurtbett. Das geht noch, aber lauwarme Kartoffeln mit Feta-Creme, Smashed Potatoes vom Blech. Da denkt man so, ja, was mache ich denn dazu? Ja, du kannst dir eine Hackfrikadelle machen, das ist aber dann nicht vegetarisch. Ich würde mir wünschen, dass du, und wenn es auch nur ein Stück Brot wäre, oder mach dir noch einen Salat dazu, oder so, gefüllte Paprika mit Reis und Sauerkraut, das mache ich heute. Wirsing Pie ist auch sowas, so ein Wirsing Pie, das ist eine rösche Geschichte, ne? Was machst du da? Machst du dann?
Naja, aber so ein Pie, ist ja, hast du ja schon Teig dabei.
Also, ja, sicher ist ein Teig, aber es ist ja. halt, ne? So, ja, vielleicht bin Glas ich auch da
vielleicht.
Dann kommt Pasta, dann kommt herzhaft gebacken, Focaccia ist dann dabei und dann zum Schluss noch Süßes. Da recht wenig, also nicht so viel. Das Buch hat wunderschöne Fotos. Hast du das mal angeguckt?
Nein. Eigentlich?
Guck mal hier.
Ach ja, naja gut, da haben wir wieder die Calvi Coffee Table
Größe. Ja, Größe, aber das, ne? deswegen aber das macht dieses Buch ja so einen Spaß. Es ist, es sind auch, ja, das sind wieder typische Instagram-Fotos, also überall wieder Krümmelkram am Rand. Ne? Das sieht
rustikaler Holztisch.
Rustikaler Holztisch.
Krümmelkram.
Aber aufgrund der Farbe und vieler Gerichte, das sagte ich eingangs oder sagte ich gerade eben, kommt mir dieses Buch vor, als passe es besser in Herbst und Winter als in den Sommer. Es ist viel Kürbis, Bohnen, Brokkoli, Rosenkohl, Kraut, Wirsing, Kartoffeln, rote Beete. Also es ist mehr so ein Ding. Macht aber auch Sinn, weil, weißt du, für die Seele, das hast du ja, weiß ich nicht, ob du damit im Frühjahr oder im Sommer... Ne?
Ja, schön. Macht also das Format macht natürlich echt was her.
Absolut.
Ob so eine Küche praktisch ist, aber
ja.
Naja, es sind zumindest große Buchstaben, kommt unserem Alter entgegen, oder?
Ganz Patrick? Genau, ja. Ganz genau, Gregor.
Sehr schön.
Ich finde diese Anmaßung, die ist schon wieder sehr übergriffig.
Was denn?
Deswegen mache ich jetzt
alte,
den
weiße
Kehr,
Männer
ich,
sind wir.
So sieht's aus. Ich mache jetzt den Kehreinschluss, ja. Schlusseinkehr. Ich möchte gar nicht mehr viel dazu sagen, außer, dass mich dieses Buch wirklich begeistert hat, ob der Tatsache, dass ich es auch erstmal gar nicht wahrgenommen habe, dass ich es nicht gesehen habe. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen dieses Buch jetzt sehen, die, so wie ich, sehr viel vegetarisch kochen und da auf andere Geschmäcker mal kommen wollen. Also, wie gesagt, also das war das Erste, was ich gemacht habe, war dieser Pilz, wärmende Pilz-Dings. Mhm. Das fand ich einfach großartig. Das passt so in so einem Tag, wo du sagst, du hast Regen, es ist Samstag oder Sonntag. Du kommst von einem Spaziergang nach Hause, hast ein geiles Baguette und machst dir das. Das ist schon Geschmack in die Fresse. So. Und es ist alles easy peasy. Ja? Gut. Es ist wirklich eine einfache Geschichte. Und das, was sie macht, diese Sandra, das macht sie wirklich gut. Ich möchte fast sagen, sie macht es sehr gut. Und auch, wie ich eingangs sagte, ist eines der wenigen Bücher, aus denen ich wahnsinnig viel gekocht habe und heute Abend auch noch koche und begeistert war.
Wie schön.
Und deswegen, wir vergeben Kochpots.
Ja.
0 wäre ziemlich doof und 10 wäre absolut top.
Ja.
Ich gebe diesem Buch 9 von 10.
Ja, krass.
Mhm.
Sehr schön.
Das ist so. Gut. Und all meine Gerichte, nicht alle, ich glaube zwei habe ich vergessen zu fotografieren, aber es sind derer viel, all meine Gerichte sind bei uns auch beim Kochbuchcheck online.
Kochbuchcheck.de
zu finden und zum Nachkochen.
Sehr gut. Gedacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mhm. Da schaue ich dann auch mal rein.
Das solltest du tun.
Und mach mir
Gedanken oder Pilz koch's nach?
Lumumpe. Ja,
ich koch's nach. Pilz Lumumpe, das ist schon wieder, das ist...
So, ja. Ich habe da ja, das passt irgendwie ganz gut, das Buch.
Check 2.
Ich habe eine Flocke Butter dabei von Hannes Arendtholz. Mhm. Warum passt es? Hat mich jetzt überrascht. Ich wusste, war tatsächlich nicht abgesprochen, dass du das im Buch mitbringst, weil...
Was war nicht abgesprochen?
Nein, das wusste ich nicht, was du für ein Buch
mitbringst. Ja, das, ja.
Nee, weil es so gut passt. Weil ja. Hannes Arendtholz halt Chef von Foodboom
auch
ist.
Auch Influence.
Ja, vor allen Dingen auch eine Agentur und die machen auch Food-Content für große Firmen und Foodboom heißt das. Das passt ja, ist ja sehr ähnlich. Ne? Mhm. Also, Hannes Arendtholz, was ist denn heute los? Mein Gott.
Bisschen nervös?
Nee. 41 Jahre alt, hat 99 seine Kochausbildung abgeschlossen, war Rezeptentwickler für die Industrie und fing sehr früh an, Food-Content zu entwickeln. Damals für YouTube, deutlich mehr als 10 Jahre her. Also es ist wirklich in Anfängen. Mhm. Der gründete 2015 Foodboom mit einem Partner als Rezeptgeber. Idee war irgendwie so einen Kanal zu machen in Premium-Qualität gegen damals Chefkoch, das gab es da schon. Wir haben viel Social Media gemacht, hatten dann zeitweise ein eigenes Printmagazin und damals auch schon ein Kochbuch rausgebracht, 2017. Ja, und dieses Jahr feiern sie ihr 10-jähriges Jubiläum. Bekannt ist Hannes wohl vielen durch diese Foodboom-Social-Kanäle. Auf Instagram zum Beispiel haben die 460.000 Abonnenten. Er selber hat auch da nochmal knapp 300.000, glaube ich, irgendwas Abonnenten. Auf YouTube haben die 266.000 Abonnenten. Da habe ich auch gesehen, zum Beispiel habe ich jetzt nicht wirklich durchforstet, aber ich habe gesehen, Gulaschsuppe hatte 3,3 Millionen Aufrufe. Das ist schon krass. Ne? Also, Facebook ist bei denen auch noch extrem stark. Ne? Mhm. Knapp 1 Million Follower da.
Ja, ich glaube ja, dass Facebook, also man sagt zwar, es wäre tot, aber das hat, glaube ich, auch was mit der Altersgruppe zu tun.
Mit der Altersgruppe und auch da gibt es halt ganz viele Gruppen und ich glaube, Food ist noch stark. Wir behandeln Facebook ja auch so ein bisschen stiefmütterlich, muss ich ja leider
zugeben. Um nicht zu sagen rudimentär.
Ja, aber...
Gut, aber wir sind ja auch, weißt du, wir sind ja auch nur 2 Menschen. Wir haben ja nicht 70. Wir sind ja auch noch nicht in die Insolvenz gegangen.
Aktuell sind es 35 Mitarbeiter.
Ja, aber ich bitte dich, wir sind 2. Ja, abgesehen jetzt von Monika, die uns das Wasser reicht. Ja. Aber ansonsten...
Ansonsten alles machen muss.
So. Ja, aber ist es nicht so? Also ich meine, wir haben ja noch einen anderen Job.
Ja,
also, ne, das ist das, was wir betreiben. So, also mach es nicht klein.
Mach nichts klein. Also auch da entstand jetzt bei seinen Social Media Videos, die er regelmäßig macht, entstand so die Flocke Butter, die natürlich ob ihrer Größe, war nicht keine Flocke, sondern es sind immer schon Kavens Männer, sorgte das immer wieder natürlich für Heiterkeit in den Kommentaren. Laut Buch ist die Flocke allerdings nur 20 bis 25 Gramm groß, aber ich glaube, so genau nimmt er es dann damit auch nicht. Das ist schon gerne mal so ein Viertelpaket Butter, was er in den Topf.
Ja, dann ist das so.
Ja, dann ist das so. Es ist jetzt mittlerweile sein das zweite Buch. Er hatte schon mal eins, also das ganz alte, das sich sehr an die Zeitschrift damals orientiert hat. Mhm. Gab es letztes Jahr die Lieblingsrezepte von Foodboom, so Easygoing-Rezepte aus aller Welt. Mhm. Jetzt Band 2 der Foodboom-Lieblingsrezepte, eine Flocke Butter. Und das sind jetzt Klassiker, wie wir sie aus Omas Küche kennen und vielleicht auch lieben, ohne jeglichen unnötigen Shishi. Hier geht es dann wirklich nur um so den puren, ehrlichen Geschmack und nicht um verkünstelte Neuinterpretationen, die wir schon mal öfter hatten. Ich glaube, also Rach hatte ja zum Beispiel auch so eine deutsche Küche rausgebracht. Und da
hast du ja besprochen.
habe ich damals besprochen. Ja. Und da hat er schon sich kreativ sehr ausgelassen und da Gerichte verändert. Also hier ist das also wirklich klassisch gehalten, wenn man mal jetzt eine Bolognese oder Tortellini-Sahnesauce auch mal als eingedeutscht ansieht. So klassische deutsche Küche. Aber der Reihe nach. Am Anfang ist ein Kapitel, wie verantwortungsvoll gute Butter, das ist ja das verbindende Element des Buches, hergestellt wird. Das ist ganz spannend. Und dann die Unterteilung der über 100 Rezepte ist dann in Butter, also so Gewürzbutter und so Geschichten, Suppen, Salate, Gemüse, Eiernudeln, Kartoffeln und Co. gibt es, Geflügel, dann Schwein, Rind und Soßen, Fisch und Meeresfrüchte und Süßes und Co. Ja, wie gesagt, bei den Buttern gibt es so 12 leicht zubereitende Gewürzte bzw. aromatisierte Butter, Knoblauch, Crispy Chili oder Röstzwiebelbutter. Das ist ja gerade auch so irgendwie so ein Supertrend. Da gibt es ja auch Leute.
Ach, das ist doch schon vorbei.
Ja, meinst du?
Ja, das ist ja diese Videos, die da steil gegangen sind, weil einer immer wieder Butter gemacht hat. Ich glaube, das ist ja hat jetzt jeder dann. Ja, aber das hat jetzt, glaube ich, auch jeder gesehen, ja? Oder?
Keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Dann haben wir Suppen hier, die ganzen Klassiker: Hühner, Käselauch, Linsen, Kartoffel, Kürbis, Erbsen, Zwiebel, Gulaschsuppe. Ebenso bei den Salaten, Gurken, Kartoffel, Kopf, Karotte, Rotkohl, Eier, Krabben, Wurst. Fehlt erstaunlicherweise nur mein Guilty Pleasure Nudelsalat. Hatten wir letztes Mal von erzählt. Ne? Der ist nicht dabei, aber vielleicht kommt er nochmal
im
Video. Bei Gemüse gibt es die Grundzubereitung von Kohlrabi, Karotten, Rahmwürsing, Rahmerbsen, Rahmspinat und vieles mehr. Was schön hier ist, ist so ein Schwarzwurzel-Spezial. Das sind 5 Rezepte für Schwarzwurzel. Das ist ja ein wirklich großartiges, underrated Gemüse.
Was, der Winterspargel.
Ja, was echt unbedingt wieder mehr zurück auf die Karte sollte, weil es auch günstig ist.
Mhm. Aber halt auch Arbeit, ne?
Ja, man muss halt ein bisschen waschen. Ne?
Ja, ein bisschen schälen und waschen, ne? Waschen und schälen. Und dann noch ein Essigwasser oder in Milch einlegen, ja, damit er nicht
braun wird.
So. Weil das sieht wirklich nicht schön aus.
Ja, das stimmt, das Waschen. Aber schälen muss ja fast alles. Muss ja jedes
Mal. Ja, aber das ist, wenn du das so unter Wasser machst, das ist schon viel Dreck und Scheiß.
Ja, Dann haben wir hier Pfannkuchen, Senfeier, Lasagne, Tortellini, hat gerade schon gesagt, wobei ich persönlich ja jetzt fertig Tortellini aus dem Kühlregal jetzt nicht so der Riesenfan von bin, aber gut, die Soße dazu ist ganz lecker. Es gibt hier 4 Pesto-Rezepte, Artischocken, Bärlauch, Tomaten und ein klassisches Pesto. Wer es braucht, ist ja nett. Weiterhin Semmelknödel, Brezenknödel, Kartoffelklöße, Kartoffelrösti, Puffer, Salzkartoffeln, Bratkartoffeln, einiges an Kartoffelrezepten mehr, Brathähnchen, Cordon Bleu, falscher Hase, Königsberger Klopse, Tafelspitz und Wiener Schnitzel gibt es hier auch drin und so weiter und so fort. Forelle, Schollenfilet, Kaiserschmarrn, Käsekuchen, Grießpudding, da sind wir dann bei den süßen Sachen. Merkwürdigerweise kein Butterkuchen, aber
aber dafür einen sehr leckeren Apfelkuchen.
Ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt. Mhm. Ganz schön ist das hier auch mal die DDR-Klassiker wie Lecho, Wurstgulasch und Würzfleisch mit ins Buch gekommen sind. Die haben da ja noch immer in den sogenannten neuen Ländern, die sind ja auch nicht mehr so neu, aber im Osten der Republik haben die ja noch eine große Fangemeinschaft, ne? Wobei Lecho eigentlich aus Ungarn kommt. Mhm. Paprika, Eintopf. Die Rezepte sind alle extrem reduziert aufs Wesentliche. Mhm. Was mir nur aufgefallen ist, apropos Wurstgulasch, er hat in Social Media hat er als Geheimzutat einen Schuss Milchmädchen in Wurstgulasch gemacht. Das fehlt im Buch.
Ah, okay.
Ja, ne? Also, hast du schon mal Wurstgulasch gegessen?
Ja, als Kind. Als Kind. Ich habe es danach nie wieder gemacht. Das ist sowas. Das ist klassische Resteküche für mich. Ne? Blöd. Aber ich mache ja wahnsinnig viele. Ich müsste wirklich mal. Also neben dem Bratschlauchbuch, was wir ja sehr gerne machen, die Verlage bombardieren uns ja gerade mit Anfragen.
Ja, die
Die können, also wir wissen noch nicht, wem wir es geben.
Nein,
wir haben,
die Versteigerung
die
läuft.
Die Versteigerung läuft. Ich könnte mir das vorstellen, dass das ein wunderschönes Calvay Coffee Table Book sein könnte.
Der Schlauch.
So ein Bratschlauch, finde ich ganz zauberhaft.
Inside Bratschlauch.
Aber danach könnten wir auch gleich Resteküche anbieten.
Ja.
Was ich alles aus Resten, weil ich ein Fundus habe im Kopf an Kochbüchern und die Rezepte, die da drin sind. Wenn ich zum Beispiel eine Hühnerbrühe gemacht habe, nur als kleines Beispiel, dann hast du immer noch eine Karotte irgendwo über, hast ein bisschen Sellerie über und so weiter und so fort. So, daraus machst du den, wie hieß er noch, aus diesem Wings-Buch, was wir gemacht haben aus England. Die hat einen unfassbar geilen Sellerie-Apfel-Kohlrabi Meerrettich-Salat daraus gemacht mit ein bisschen Mayo-Schlons. Hammer. Hammer. Hält sich 4-5 Tage im Kühlschrank. Ist ja ein Rohkostsalat. Mhm. Ne? Großartig. Solche nur als Beispiel. Mhm. Und deswegen, wenn du noch ein Stück Wurst über hast, so diese Ringwurst oder sowas, dann mach ein Wurstgulasch drauf. So, das sind alles Reste.
Jagdwurst. Ja, das ist diese Fleischwurst mit Brötchen
so,
dran.
Das ist so.
Apropos 4-5 Tage im Kühlschrank, wo du es gerade sagst, es gibt hin und wieder den wirklich ganz guten Trick hier drin auch. Ist so ein bisschen versteckt, aber sind schon ein paar ganz gute Tricks drin. Zum Beispiel, wie er eine Hollandaise macht. Mhm. Da kocht er Butter auf und packt das Eigelb in die kochende Butter, stellt die aus und lässt es dann 10 Minuten gar ziehen. Mhm. Um dann das alles mit dem Mixer aufzuschlagen. Mhm. Und die Soße hält auch 10 Tage im Kühlschrank ohne Probleme, weil das Ei durchgegart
so
ist. Das haben wir so ähnlich auch schon bei Thorsten Kluske damals gehabt. Ne? Der nimmt gekochtes Ei für die Hollandaise. Ist aber ein sehr schöner Trick. Hier halt nur das Eigelb. Ne? Mhm. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich schlau.
Wie Senfeier ist auch ein Resteessen eigentlich. Ne? Wenn du so Eier über hast und sagst, so, fahr jetzt in Urlaub, musst noch was essen, dann machst du Senfeier.
So. Ja. Schlau auch, das habe ich gemacht bei dem Würzfleisch. Das ist ja im Prinzip wie Ragoufin, nur nicht mit Kalb, sondern halt mit Schwein oder mit Huhn. Hier in dem Buch ist es mit Huhn. Und was er mit dem Huhn, mit der Hühnerhaut macht, da wird es gekocht eine halbe Stunde, die Schlegel und die Hühnerhaut, die werden hinterher püriert mit Sahne. Mhm. Das ist eine wirklich schlaue Sache, weil gekochte Hühnerhaut ist nicht besonders schön am Gaumen. Ne? Aber das rein zu pürieren in die Soße, daraus eine Soße zu machen.
Gibt unfassbar Geschmack,
super, das ist natürlich Fett und Geschmack und das ist super. Das
machen
ich
aber
so
viele Köche in die Soße.
Okay, das kannte ich nicht. Es ist hier...
Gut, du bist ja auch...
Ja, ist klar, du weißt natürlich alles, ich nichts. Das fand ich super, toller
Trick. Ich wusste nicht, wie man Eier auf Zimmertemperatur...
Ja, das stimmt, das weißt
du. Das war letzte Folge.
Ja, das weißt du jetzt.
Ein Gamechanger.
Ja, genau.
Da bin ich jetzt ganz weit vorne durch dich.
Das Ganze ist übrigens sehr großartig verpackt. Das ist ein ganz klares, tolles, übersichtliches Layout und wirklich großartige Fotos. Das ist reduziert und modern und dann doch mit Seele, weil authentisch die Gerichte hier drin.
Da haben wir doch zweimal Seele heute.
Ja, eben, Seele. Wir haben Content Creator mit Seele. Das ist die Überschrift der Folge. Auch hier, obwohl die so reduziert sind, die Fotos alles auf so weißen Fliesen irgendwie fotografiert. Ich fand super zum Beispiel in der Kartoffelsuppe, da sieht man den Moment, wo die Einlage in die Suppe geschüttet wird. Oder es gibt einen Gulasch, da liegt die ausgekochte Zitrone und das hat so ein bisschen geschlabbert daneben. Macht einen sehr echten, ungestellten Eindruck und ist trotzdem sehr stylisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gefällt mir übrigens deutlich besser. Insgesamt das Layout als das für mich etwas wild und überladen gewirkte Vorgängerbuch. Dieses, wie heißt es? Quick and Fancy heißt es. Da oben steht's.
Ja.
Also, Flocke Butter ist ein Buch für alle, die sich nach ehrlicher, unkomplizierter deutschen Küchenklassiker mit Seele sehnen. Es richtet sich an Kochanfänger wie an vielleicht erfahrene Hobbyköche, die nicht das nächste Trendrezept, sondern das perfekt zubereitete Original suchen. Ich finde das inhaltlich, optisch, konzeptionell sehr gelungen, dass sein Versprechen der unkomplizierten Alltagstauglichkeit voll einlöst. Du hast auch was gemacht aus dem Buch, fällt mir gerade ein. Mhm. Und du warst nicht ganz so zufrieden.
Das war das Gericht mit dem
Zander auf Kraut,
Zander,
mit,
Kraut mit Kartoffeln, Kartoffeln in diesem Kraut gegart.
Ja.
Er schreibt, wenn ich mich recht erinnere, du hast das Buch ja, ich habe daraus ausgepackt, ja, du hast ja gesagt.
Fisch ist weiterhin, Zander, da ist er.
Er schreibt, die Kartoffel in grobe Stücke schneiden.
Ja.
Grobe Stücke ist natürlich eine Sache, was sind jetzt grobe Stücke?
Ne? Ja.
Also wenn, und je nachdem, wie groß die Kartoffel ist, so. Wenn du eine Kartoffel nur in diesem Sahne-Ding garst, dann braucht sie, er sagt, das dauert nur 15 Minuten oder sowas, die Kartoffel garen. Das stimmt so nicht. Bei mir waren die fast eine Dreiviertelstunde in dieser Sahnepampe und das hat nicht richtig funktioniert. Also die wurden nicht weich.
Ja.
Mag daran liegen, dass du es in Sahne, also in Fett, eine Kartoffel in Fett garen, ist, glaube ich, nicht
dauert
so
länger, ne?
Dauert ewig. Ne?
Ja.
So. Das muss man wissen, aber und wie gesagt.
Vielleicht mit mehligen Kartoffeln geht es was schneller dann, ne, dass sie dann, aber.
Also mehlige Kartoffeln kaufe ich eigentlich nur, wenn ich Klöße mache. Und selbst das habe ich gelernt, ist eigentlich auch falsch, heißt das.
Ja, geht also, die Meinung auseinander. Macht jeder, wie er
macht. Das macht jeder. Jeder Jeck ist da anders.
So ist es.
Auf jeden Fall, da muss ich sagen, ja, das war jetzt nicht so. Also alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen.
So
dann lässt man es eben länger kochen und wartet.
Ja, ja.
Nur ich habe gedacht, wow, nach einer Dreiviertelstunde war die Kartoffel immer noch nicht weich. Mhm. Ne? Das war schon so,
Okay.
Aber köstlich, alles gut.
Gut. Wir vergeben ja Kochpots, wie du gerade schon sagtest. Und ich gebe diesem Buch 8 von 10 Kochpots.
Schön.
Na? Und wir haben uns mit Hannes unterhalten.
Das ist so.
So, und da hören wir jetzt mal rein.
So ist's.
Ja.
Das Interview.
Wir erwischen dich ja bei den Geburtstagsvorbereitungen für deine Mutter.
Stimmt, das habe ich euch geschrieben. Genau.
Das hast du geschrieben. Ich weiß nicht, ob das so veröffentlicht werden darf, aber ich frage trotzdem mal.
Das Gute ist ja, das ist ja die Vorbereitung sozusagen für ab morgen und Freitag und Samstag und Sonntag. Das heißt, dementsprechend ist ja der Podcast, wird das ein bisschen später ausgestrahlt.
Ja,
und ich stehe schon den ganzen Tag in der Küche. Und die Bande hier auf dem Hof, die weiß auch, dass ich da bin, aber die weiß auch, dass ich nicht ansprechbar bin, damit ich mich voll und ganz auf Mutti konzentrieren kann und auf die ganzen Gerichte, die ich gerade koche.
Und auf den Podcast. Was ich fragen wollte, was kocht denn so ein Profi seiner Mutter?
Oh, die hat sich gewünscht für morgen Abend, weil morgen ein großer Abend ist, Lachs aus dem Ofen, Kartoffel mit Würsing. Und dann zauber ich noch so ein bisschen was drumherum. Es gibt Tafelspitz, das hat sie sich nicht gewünscht, aber sie sagte mir, dass sie das unbedingt mal nachkochen muss, aus dem Buch auch, um direkt vielleicht so eine kleine Hinleitung zu führen. Den habe ich ihr noch eben reingeschmissen. Dann sind natürlich auch viele Kids mit am Start. Es gibt Bolognese, vegetarisch, vegan, Erbseneintopf, Wiener Würstchen. Wir bleiben bei der klassischen deutschen Kulinarik.
Sagen wir mal, dass Bolognese auch klassisch deutsch ist.
Das Einzige, was so ein bisschen abgefahren ist, sie wollte unbedingt einen Schokoladen-Himbeerkuchen, den mache ich ihr auch. Und ich habe jetzt schon so seit einem Jahr so einen kleinen Dönergrill bei mir hier rumstehen im Studio. Da passen so 2,5 Kilo drauf. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, ich muss den jetzt mal einweihen. Und jetzt mache ich so einen Schokoladen-Himbeer-Döner. Und dann gibt es den Kuchen so runtergeschnitten.
Oh, okay.
Der dreht sich auch ohne, dass man die Hitze da anmachen kann. Ich glaube, das ist dann gut für groß und klein und schmackhaft für uns alle Male.
Ja, toll. Ist einfach auch eine große Sauerei am Ende, ne? Ist wie so ein Schokobrunnen. Das ist auch, wenn alle da die Finger reinstecken, oh, herrlich.
So in etwa. Ja. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe natürlich einen Arbeits- und Personalplan / geschrieben und alle auch eingeteilt zum Abwaschen. Tisch eindecken,
sehr
in der
gut.
Küche mithelfen, Müll rausbringen.
Sehr gut.
Genau.
Dann nochmal eine Frage zur Mutter. Gibt es ein Gericht, was du nie so hinbekommen wirst wie deine Mutter?
Oh Gott, da würde ich dich jetzt beleidigen, aber das ist auch
gut, schneiden. Wir schneiden es raus.
Ist auch, nein, ich finde das ja, das ist ja einfach eine Geschichte und Teil meines Lebens und auch irgendwie. Habt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? Dass mal eure Eltern etwas gekocht haben und das ist völlig nach hinten losgegangen.
Ja, klar. Aber es gibt natürlich auch Gerichte.
Also um es mal beim Namen zu nennen, klar, wenn Muttern heute, wenn ich nach Hause komme, dann ist einfach legendär einfach ihre Hühnerbrühe. Und dann hat sie auch wirklich immer alle Zutaten in einen separaten Teller getan. Natürlich, wir waren jung. Und hatten auch immer keine Lust, alles zu essen. Und jeder konnte sich dann einfach seine Mische in seinen Teller machen. Das ist legendär. Und dann daraus das Frikassee, da kommt eine Mutter dran.
Ja, sehr gut.
So, und das ist einfach, gehört einfach dazu.
Um jetzt mal den Link zur Flocke Butter, zu dem Buch.
Ja.
Das wird ja viele an die Küche von Mutter oder Oma erinnern, dieses Buch. Sehr viele klassische Deutsche, sage ich mal, wenn wir ja noch Bolognese oder die Tortellini oder sowas, wenn wir einfach mal behaupten, ja, das ist jetzt auch klassisch deutsch. Mhm. Hast du ein Faible für diese klassische deutsche Küche? Ist das so deins?
Was heißt meins? Ich glaube, das ist unser aller. Das ist mir, glaube ich, total wichtig. Ich habe so viele Erinnerungen einfach mit dieser Küche. Das ist das eine. Ich koche sie auch super gerne und ich koche sie jetzt gar nicht bei mir zu Hause. Also klar, so ein Senfei und Kartoffelpüree, das muss dann schon mal rein, gar keine Frage. Aber ich koche hier oder ich koche mal irgendwelche Kochveranstaltungen oder ich koche natürlich auch bei der Familie. Und da sind natürlich immer so Frikadunsen oder so Rahmkohlrabi, Würsing, Kartoffelgratin ist ganz groß. Also selbst in meiner Familie, es gibt Weihnachten, also Heiligabend, es gibt kein Kartoffelsalat und Wiener Würstchen mehr. Es gibt Kartoffelgratin, Schweinefilet und Champignon-Rahmsoße. Das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Da ist auch nach also Essen, Bescherung machen, vielleicht noch ein Bierchen, vielleicht noch ein Weinchen und dann ist da auch Feierabend. Dann kann der Körper auch nichts mehr.
Ja, kommen ja noch Kekse und andere und Dominosteine und wenn man nach traditionell deutscher Küche, nach Kochbüchern sucht, findet man gar nicht so viele.
Och, ich glaube, da gibt es viele, oder? Also ja. Es gibt doch, ja.
Also wenn man nach Frankreich oder lass es Thailand sein oder lass es irgendwas, das ist eine Menge. Aber so wirklich traditionell deutsch, ich sage es mal so ähnlich wie jetzt dein, das ist schon schwierig. Da hat Herr Rach mal versucht, irgendwie sein, das irgendwie so ein Kompendium zu machen, mit sehr eigenem Anstrich. Mhm. Aber so klassisch deutsch. Also ist dir nicht aufgefallen?
Also ihr kommt ja mehr aus dem Kochbuchsektor, wie ich aus dem Kochbuchsektor komme. Aber ich habe früher auch, ich habe zum Beispiel, wen habe ich geblättert? Schubeck, ganz große. Mhm. Küche, ne? Ist wahrscheinlich sehr bayerisch oder geht so mehr in die Münchner Tradition und viel Bier und sehr viele Gewürze auch und das war mir zum Beispiel überhaupt gar nicht wichtig. Mir ist total wichtig, also ich habe mich so ein bisschen versucht, auch in unsere Community hineinzuversetzen, weil ich auch einfach so viel immer lese und lesen darf und Hinweise kommen und die sind ja auch teilweise überfordert, wenn die einen Curry in die Hand nehmen müssen. Das meine ich überhaupt gar nicht böse oder despektierlich, das ist einfach die Realität. Und man kann einfach so viele leckere Gerichte einfach nur mit Salz, Pfeffer und Muskat kochen, was, glaube ich, auch der Ausdruck meines Buches ist. Und ich wollte etwas schaffen, was leicht nachzukochen ist und was auch Erinnerungen mit sich bringt und auch einfach Geschmäcker, die, ich möchte nicht sagen, verloren gegangen sind. Die sind ja nicht verloren gegangen, weil man sich ja einfach wieder daran erinnert. Aber in unserer schnelllebigen Zeit und zwischen Pizza, Bürgern und, wie ihr eben sagt, Asiaten, es gibt gar nicht mehr so stark diese klassische Küche in den Restaurants. Es gibt Restaurants, die haben sich darauf spezialisiert und dann kriegt man auch mal einen Schäufele oder einen Wiener Schnitzel oder versucht doch mal einen ehrlichen Königsberger Klops zu kriegen. So, dann gibt es Köche wie Tim Rau, die machen das da oben auf 340 Metern. Ich weiß nicht, wie hoch der Berliner Fernsehturm ist. Wahrscheinlich sind es noch 205. So,
schmeckt aber auch alles komisch, super. Aber eben. Schmeckt ein bisschen süß. Also, das sind süße Dinger, die er da verkauft, ne?
Ich hab's noch nicht geschafft.
Ich kann das nicht essen. Das geht gar nicht. Das kann man, gibt Feinschmecker, die lieben, möchte jetzt keinen Dissen geben. Es gibt manche Tim Raue Dissen, aber ich fand die echt, sind süße Klöpse, wo denkst du, Zucker? Nein.
Ja, ja.
Naja, gut.
Und ich glaube, mir war wichtig, so einen Band zu schaffen, der auch so ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ich wollte auch mal einen Band für mich alleine schreiben, / auch für die Leute, auch für meine Familie, die einfach immer so nach Rezepten gefragt haben. Und das sind ja wirklich einfache, banale Rezepte, wie ich eben schon eingangs sagte, mit meiner Mutter, mit dem Tafelspitz. Da traut sie sich einfach nicht ran und ich hoffe, dass sie sich jetzt ran traut.
So.
Also mein Instagram-Account, der läuft so ein bisschen heiß, weil mir völlig ungefragt Menschen schreiben, Hannes, Königsberger Klopse in unserer Familie war einfach immer Königsdisziplin. Wir sind nie rangekommen, wir haben den Rezept nachgekocht. Es waren die Sardellen im in der Rezeptur. Die waren es anscheinend. Ich bin heute der König. Also nur
okay. Heute nur ein König.
Ich kann das gar nicht so genau sagen, wieso, weshalb, warum das so ankommt. Ich hatte, weil ihr eben so sagtet, es gibt keine deutschen Kochbücher. Ich hatte ein ganz tolles Kompliment morgens um 5.20 Uhr am Hamburger Flughafen. Ein älterer Herr, weiß ich nicht, 62, 65, bin auch ganz schlecht dran, auf jeden Fall sehr etwas älter, grauhaarig. Und der hat Gastarbeiter, hat er mir auch erzählt, Migrationshintergrund, in den 70ern nach Deutschland gekommen. Hat sich ganz höflich bei mir vorgestellt, hat mich auch gesiezt, hat mich dann natürlich ein bisschen überfordert um diese Uhrzeit, dass ich gesiezt werde. Ich komme mir noch gar nicht so alt vor. Und er fragte mich, ob ich dieser Internetkoch bin mit der Flocke Butter. Und dann habe ich ihm das bejaht. Und dann war er, vielen Dank für diese tollen Videos. Er wusste überhaupt gar nicht, dass Deutschland eine solche Kochkultur hat, mhm, und kannte überhaupt gar nicht die Rezepte und beschäftigt sich, seitdem er mir folgt und das zusieht, dass Deutschland eine Esskultur hat.
Mhm. Ach. Ach so, also mit Migrationshintergrund. Okay, das wusste der nicht.
Ah, ja, nee, wusste der einfach nicht. Also ich bin natürlich dann um 5.20 Uhr, bin ich natürlich 3 Meter gewachsen und bin den ganzen Tag mit breitem Kreuz rumgelaufen. War natürlich ein super schönes Kompliment, um darauf mal zurückzukommen, ob es deutsche Kochbücher gibt. Ich glaube, es gibt schon
deutsche
Kochbücher. Der Händler macht doch,
wir hatten ja auch schon einige bei uns im Podcast, auch diese alten Damen, die ein Kochbuch gemacht haben. Von Hensler gibt es das. Es gibt also schon deutsche Kochbücher. So ist es ja jetzt noch nicht. Aber was dir auch wichtig ist, jetzt will ich mal auf dein Buch kommen, ist offensichtlich, beziehungsweise so heißt es ja auch, diese Flocke Butter, wo du sagst, am Anfang gleich die erste Seite umschlagen, heißt es, eine Flocke Butter sind 20 bis 25 Gramm. Das zieht sich durch das Buch durch. Also bis zum Schluss irgendwann beim Apfelkuchen, da sind es dann also 10 Flockenbuch, Butter, 250 Gramm. Aber wenn wir über Butter als solches sprechen, du hast auch ganz am Anfang im Buch hast du dann den Hamfelder Hof besucht, die Kühe dort, wo die Butter also herkommt, wo wie sie entsteht, das hast du dir angeschaut. Gibt es denn dazu, habe ich noch nichts von gehört von dir, gibt es denn tatsächlich auch einen Unterschied, was Butter angeht? Oder machst du da einen Unterschied? Gibt es für dich einen Unterschied? Es gibt ja auch französische Butter, die hoch gelobt wird, die kostet einen Arsch voll Geld. Und es gibt die deutsche Butter, es gibt die holländische Butter. Gibt es da einen Unterschied für dich?
Ja, also für mich persönlich zählt das Lebensmittel. Und da habe ich keine Wertung. Ich schaue natürlich darauf, um zu sagen, ne, also mir war total wichtig, einfach diese Reportage vom Hamfelder Hof damit reinzunehmen. Ja. Wir stehen ja immer, oder was heißt wir, aber dieses Thema Tierwohl und beziehungsweise wo kommen überhaupt unsere Lebensmittel her, was ist der Ursprung, ist mir auch total wichtig. Also einmal haben wir einfach mit Foodboom die Möglichkeit, natürlich eine gewisse Reichweite und Menschen einfach zu erreichen und auch, ich finde, das ist auch so ein Punkt der Aufklärungsarbeit, ohne den Zeigefinger dabei zu heben. Aber jetzt erstmal zurück auf deine Frage. Natürlich ist so eine gesäuerte Butter, die einfach 16 Stunden am Fass ist, was anderes wie so eine im Reifeprozess schnellere hergestellte Butter, wo einfach in einem, ne, nennen wir, was gibt es? Wir haben hier in Zeven, da ist der deutsche Milchkontor, die bekommen da am Tag 3 Millionen Liter Milch geliefert. Am Tag. Eine Molkerei. So, natürlich sollte uns allen bewusst sein, was Grundversorgung an Lebensmitteln betrifft, gar keine Frage. Aber wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt und Dinge auch wirklich mal ausprobiert und hinterfragt, dann bin ich schon großer Fan von Lebensmitteln, von Menschen, die sich auch einfach damit beschäftigen, wie lebt überhaupt mein Tier? Was mache ich denn überhaupt mit meiner Wiese? Was passiert denn mit den Vögeln? Was passiert mit den Blumen? Wie gehen wir mit dem Wasser um? Das kann jetzt nicht jeder Landwirt oder jeder Viehwirt, das ist mir auch total bewusst. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man sich damit beschäftigen und dann kann auch jeder für sich selbst entscheiden, was für einen der richtige Weg ist. Ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass ich ausschließlich mit Butter vom Hamfelder Hof koche. So ist es ja auch nicht.
Ja, dann hau einen aus. Was ist deine Lieblingsbutter?
Hamfelder Hof tatsächlich? Nein, ja. Das ist Quatsch. Das ist, Da haben wir auch, es gibt auch so eine französische Butter, die kennt ihr wahrscheinlich auch, die ist als so eine Cooler geformt, da ist Salz drin, die ja, kommt in so
Resident, wir können das sagen, das ist diese
Resident, fantastisch.
Also Salzbutter ist die super, ja.
Fantastisch, ich würde die jetzt nicht zum Kochen verwenden, aber Hammer, keine Frage. Was jetzt für mich nicht sein muss, sind so 20 Gramm abgepackte Butterstückchen beim Hotelfrühstück. Das brauche ich jetzt in meinem Leben nicht. Ich finde ganz fantastisch, wenn es in Restaurants einfach aufgeschlagene Butter gibt. Das ist eines der ehrlichsten Lebensmittel, die wir seit Jahrhunderten haben. Und dann kommt da ein bisschen Salz und dann kommt da ein leckeres Brot, was auch immer für ein Brot. Und dann geht das ab. Dann sind wir gesättigt.
So.
Wie kamst du eigentlich zu dieser Flocke Butter? Das ist ja jetzt so der Running Gag bei dir. Ist auch als Claim, als Poster hängt das im Hintergrund. Und war das geplant oder ist das irgendwie entstanden?
Das ist tatsächlich entstanden. Also geplant ist das, also jetzt ist es natürlich eine Planung.
Ja, jetzt ja.
Jetzt ist da auch so ein bisschen, drück mich vorsichtig aus, das ist ja dann, geht ja dann auch immer schon so ein bisschen ins Geschäftliche. Mhm. Ne, so ein
Titel. Kommt doch nicht mehr von weg wahrscheinlich, ne?
Nee. Ich würde mir das jetzt nicht tätowieren lassen, aber es gibt, ich bekomme Einsendungen von gestandenen Köchen, die in den 60ern, in den 70er Jahren gekocht haben, die haben Tätowierungen mit ein Flöckchen Butter.
Okay.
So, ich bin ja auch nicht der erste Mensch, der sagt, eine Flocke Butter. Das ist jetzt tatsächlich, wie ihr sagt, das ist ein Claim geworden. Und den Claim, den habe ich mir gar nicht um den Hals gehangen. Und auch da bin ich der Community total dankbar. Die hat die Flocke Butter zu dem gemacht, was die Flocke Butter letztendlich ist. Und ich habe ja über die Zeit, das haben wir auch schon wieder alle vergessen, über diese Corona-Zeit ganz, ganz viele Videos gedreht. Da ging das ja letztendlich los und der ganze Markt ging da auch los. Die Leute haben zu Hause gekocht, die haben sich dargestellt und eine Reichweite aufgebaut. Und ich habe morgens um 5:30 in der Badewanne gelesen und habe mich informiert, was schreiben die Leute? So, ich habe geantwortet.
Da würde ich gerne drauf eingehen. Du hast ja, das ist ja, glaube ich, du hast selber gesagt mal, das ist November 2015 ging das bei dir los, ne? In der WG-Küche hast du angefangen, ne?
Das ging schon früher los. Sogar? Das ging schon. Also die ersten Kocheinheiten haben wir noch vor Instagram in Hamburg hier abgedreht. Mein Kumpel David und ich aus Berlin, der ist Filmemacher. Und da wollte ich damals eher darauf aufmerksam machen, dass vegetarische Küche mehr kann wie Aufläufe mit Käse überbacken und Tofu. Mhm. Und da war der Markt auch noch ganz, ganz anders. Mhm. Und dann haben wir irgendwie daraus Veggie-TV gemacht. Das war unser erstes.
Aber Weihnachten 2015, das war das, dann habe ich das überlegt, gingen die Klickzahlen plötzlich durch die Decke. Aber was war es dann? Was war das Thema? Warum sind die Zahlen plötzlich durch die Decke? Was habt ihr da richtig gemacht oder was habt ihr da anders gemacht? Was war's?
Wir haben authentischen Content produziert. Also wir feiern jetzt 10-jähriges, am 26.11. sind wir live gegangen, 2015. Wir haben Inhalte geschaffen. Also wir haben, heute redet man von Shortform-Videos. Wir haben es damals Mini-Rezepte genannt. Dann haben wir da irgendwie so Trickverbindungen reingebracht. Dann haben wir so in die Kamera geschnippt und die Zwiebel war geschält. Wir haben einfach so mit Tricks gearbeitet. Also da konnte man das nicht nachkochen. Aber das Thema Bewegtbild war so in Deutschland noch überhaupt gar nicht präsent. Und damals war ja der Kanal Facebook, also heute auch noch einer unserer wichtigsten Kanäle. Darf man nicht unterschätzen, was wir da noch an Reichweite mit drauf haben und auch noch an Feedback bekommen. Das haben nicht wir gemacht. Das hat die Community gemacht. Das würde ich gar nicht. Wir waren einfach aktiv. Wir haben jeden Tag 1 bis 2 Videos rausgeballert. Das haben wir gemacht.
Und ihr wart Early Adopter, wie man so schön sagt, ne? Ihr wart relativ weit vorne mit den Ideen.
Genau, wir haben uns einfach getraut. Wir haben uns einfach getraut und wir haben gemacht. Und ich bin dann irgendwann nach Kapstadt geflogen, weil ich mal raus musste, natürlich, weil wir haben das einfach aufgebaut und haben hintenrum, wie wir das aufgebaut haben, mit der Sandkastenschaufel das Geld reingeholt und vorne mit der Schubkarre rausgefahren, um das alles aufzubauen. Und naja, dann saß ich dann irgendwann in Kapstadt am Strand und habe natürlich diese ganzen Fragen beantwortet, die auf einmal auf Facebook aufgeploppt sind. Und dann hatten wir das Thema natürlich Rotkohl, Kartoffel, Klöße, Gänse tranchieren. Und jeder hat gefragt, weil zum allerersten Mal war so eine Verbindung irgendwie geschaffen. Ach Mensch, da ist jemand, der antwortet mir, ich habe totale Probleme, wie kriege ich denn die geile braune Farbe in die Soße? Wie kriege ich denn den Geschmack hin? So, und dann habe ich natürlich geantwortet, bis mir mein Telefon gesperrt worden ist. Das hätte mir mal jemand sagen sollen. Ich habe natürlich das totale Datenvolumen überzogen und hatte dann nach meiner Rückkehr eine saftige Rechnung von über 1.400 Euro. Aber gut, man lernt ja nie aus.
Ja, damals war das auch noch anders als heute. Wieso ist Butter überhaupt, um da nochmal drauf zurückzukommen, überhaupt so ein Riesending in Social Media? Also ich weiß nicht, wie lange das her ist, mit diesen Butterboards, das ist jetzt ein, zwei Jahre her, ein Riesending. Es gibt ganze Creator, die sich nur mit Butter beschäftigen, mit Hunderttausenden. Wie kommt das? Warum ist Butter so ein Riesenkult? Weißt du?
Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist in Ordnung, bei euch im Podcast die Hände zu heben und zu sagen, hey, ich kann es euch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, selbst als ich damals bei Patrick Bittner gekocht habe im oh Gott, wie hieß das? Das war in Frankfurt in diesem Hof, komme ich jetzt nicht drauf, aber selbst der hat schon Kartoffeln mit Butter 2:1 gekocht. Und dann dachte ich schon, alter Vater, ey, leck mich fett im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist tatsächlich auch meine so die Kindheitserinnerung. Gekochte Kartoffeln mit Butter im Verhältnis 1:1 auf die Gabel und in den Mund.
Gibt's sowas auch bei dir? 1:1 sogar schon.
Ja, das weiß ich noch. Das konnte nicht genug kalte Butter sein. Das war großartig. Ansonsten fand ich das eher suspekt, mit Kartoffeln zusammen großartig. Gibt es bei dir so einen ersten Buttermoment, wo du dich dran erinnerst?
Boah, ja. Ich habe als Kind immer super gerne Käse und Butter gegessen. Also das ist eigentlich auch schon abartig, wenn man sich jetzt heute überlegt, du hast so eine Goudascheibe mit 45% Fett und dann schmierst du noch schön 82% Fett Butter oben drauf, rollst das zusammen und haust dir das rein. Ich glaube, das sind so meine ersten.
Ähnlich wie diese Nutella-Nummer.
Nutella mit Butter, muss immer mit Butter sein. Also ich meine, das ist eine Fettpämme.
Okay, also, aber das ist ja gut. Also bei euch auf jeden Fall Nutella mit Butter.
Ja, natürlich. Das muss so sein, das muss so ein schönes, knuspriges, weißes Brötchen sein. Dann müssen sich die Zähne abzeichnen, wenn du reingebissen hast, dass du dieses schöne schwarz, dunkel, also braun-weiß hast. Schön, das sieht toll aus. Das macht Appetit. Boah,
das werde ich jetzt mal am Wochenende probieren, weil da kommt nämlich auch für die Kids ein Teller auf den Tisch und dann werde ich das mal testen.
Das ist so ähnlich wie, um auf dein Buch zu kommen, das ist so ähnlich wie bei deinem Buch, was mir nämlich sehr gut gefallen hat, sind die Fotos. Also das ist eine sehr realistische Fotografierweise, nicht geschönt, sieht man gerade auch beim Käsekuchen, weil wenn man Käsekuchen anschneidet, sieht der genau so aus. Da bricht auch mal eine Ecke ab. Das fand ich ganz zauberhaft. Das ist sehr authentisch. Großes Lob.
Vielen, vielen Dank. Das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern mit Marius, einem unserer mitältesten Mitarbeitern. Ist mir total wichtig, ne? Wenn man ganz lange miteinander arbeitet, dann weiß man um Stärken und Schwächen und auch Schwächen gehören im Leben dazu. Und was ist die Bildsprache?
Eben.
So, und die Bildsprache für mich war einfach zu sagen, hey, das kommt aus dem Topf auf den Teller und ich möchte maximal, kommt da mal eine Gabel oder ein Löffel irgendwie, wenn's sich anbietet, aber ich möchte da keine Serviette. Ich möchte mit dem Licht arbeiten, ich möchte mit dem Schatten arbeiten. Also einfach auch sowas Zeitloses zu schaffen. Ähnlich auch einfach wie diese Rezepte. Also die Rezepte werden noch in 20 Jahren funktionieren. Ja. Machen wir uns nichts vor, die werden noch in 30 Jahren funktionieren.
Die haben auch schon vor 20 Jahren funktioniert.
So ist es.
Richtig, die haben auch schon vor 100 Jahren funktioniert. Und eben so wollte ich auch die Bildsprache haben. Und du, wir hatten hier Tage, da haben wir 17 Rezepte geshootet. Und das war... Das war jetzt gar kein großer Aufwand, weil es ist auch so diese Mischung aus den Rezepten eben selbst. Oftmals ist ja so, deutsche Küche wird dann immer so, bleiben wir, der Fleisch ist das Medium und es füllt den Teller zu der Hälfte. Und dann haben wir diese klassische Anrichteweise, auf der linken oder rechten Seite kommt die Beilage und dann kommt das Gemüse auf der anderen Seite. Also quasi so eine, ne, dann kommt da noch 140 Gramm Soße drauf oder 120. wollte ich alles überhaupt gar nicht, sondern ich wollte wirklich sagen, hey, wenn jemand dabei ist, der einfach eine Rinderroulade mit einer Bratkartoffel essen möchte, dann kann der eine Rinderroulade mit einer Bratkartoffel essen. Wenn der einfach nur Bock hat auf Bratkartoffeln, dann macht er sich einfach nur Bratkartoffeln. Mhm. Und wenn jemand dabei ist, hey, ich habe mir den Magen ein bisschen verdorben, aber ich kann was Leichtes essen, dann mache ich mir jetzt glasierte Karotten. Feuerfrei macht er glasierte Karotten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, was dieses Buch ausmacht. Absolut, dass es gar nicht so zwei Rezepte in einem sind, sondern du liest ein Rezept und sagst, geil, habe ich voll Bock drauf. Und hey, ich kann auch abends einfach mal einen Rahmwürsing mit Kartoffeln essen oder auch einfach mittags.
Und so sieht es doch aus. Es ist eine ehrliche Bildsprache. Also die Rahmerbsen, das sind tatsächlich Rahmerbsen. Das ist einfach nur eine Schüssel mit diesen Rahmerbsen. Außer bei den Pestos, da hat man sich möglicherweise Gedanken gemacht. Aber auch sehr geil, Pellkartoffeln mit Quark. Liegt die halbe Kartoffel einfach mal so in dem Quark drin. Fand ich großartig. Muss man sich auch trauen, so ehrlich zu sein. Das ist großartig.
Es sieht aber trotzdem stylisch aus.
Es sieht total stylisch aus. Ja. Aber das würden andere würden dann sagen, ach nee, die Kartoffel hier und dann machen wir noch ein bisschen Petersilien Schnitz drauf und so. Nö, das ist...
Scheiße, Entschuldigung für meine... Das ist es doch überhaupt gar nicht. Also das ist ja... Pellkartoffel mit Quark ist einfach eins der Lieblingsgerichte meines Vaters gewesen. Also ihr glaubt nicht, also im Monat bei mir, also bei uns zu Hause, mindestens viermal.
Ja.
Mindestens viermal am Abend Pellkartoffel mit Quark.
Ja.
Großes Loch in die Mitte und dann kommt da noch ein ordentlicher Klecks Leinöl rein.
Genau, das ist nämlich das, was viele vergessen, das Leinöl. Ist so.
Ja. Ist auch eins der gesündesten.
Absolut.
Glaubt man gar nicht, ist auch eins der gesündesten Essen in Deutschland. Quark, Pellkartoffeln und Leinöl.
So, Proteine. High Protein. Da brauche ich keinen Müller. Hammer. Nein, das mache ich mir selber. Ist so.
So.
Wir Hausfrauen müssen zusammenhalten, Gregor. Das ist so.
Ja, natürlich. So. Natürlich. Ja, was mir bei den Fotos aufgefallen ist, was ich super fand, ich glaube, bei der Kartoffelsuppe war es, ne? Das Schütten der Zutaten in die Suppe. Das kann man ja auch nicht so unbedingt planen, ne? Also das ist, kann man nicht so oft wiederholen. Also es nervt dann, ne? Da muss man das wieder rausholen. So, das fand ich gut. Also auch noch so ein bisschen Action dabei.
Ja.
Der Fotograf hält wahrscheinlich einfach immer dann drauf, oder?
Nee, das sage ich, das kann ich euch ja auch sagen. Das ist, ich finde, am besten schmeckt's, wenn gefreestylt wird und einfach in den Kühlschrank geguckt wird. Mhm. Und ähnlich habe ich es auch mit der Fotografie, beziehungsweise mit Marisch gemeinsam. Wenn das Gericht fertig ist, dann ist es fertig. Mhm. Und dann überlegen wir, gerade in dem Moment, wenn das Essen fertig ist, wo ich sage, hey Marisch, ich bin 5 Minuten am Set, ich habe jetzt hier die Kartoffelsuppe, der Topf ist eigentlich ziemlich geil und hier die gebratenen, sollen wir in den Teller gehen oder sollen wir in den Topf und dann gucken wir uns an, okay, wir gehen in den Topf und schütten es einfach rein. Mhm. So, dieses Freilandhähnchen zum Beispiel, ich hatte Vision, wie dieses Freilandhähnchen aussieht, auf dem Bild, und dann haben wir uns das angeguckt, und das sah einfach so grottenunappetitlich aus, also einfach hässlich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, wir schmeißen das auf gar keinen Fall weg, ich setze mich jetzt davor und esse das einfach. Aus, Punkt, Ende. Okay. Also was soll ich denn verheimlichen? Und dann machen wir da noch Bilder rein, von wie wird das eingestrichen, und dann zeigen wir einfach, sieht ja auch schon ein bisschen obszön aus, so ein Hähnchen auf so einem Gugelhupf. Ja. Ist jetzt auch kein oft gesehenes Bild, ist auch nicht sehr ansehnlich, jetzt so im Nachgang. Aber das ist ja einfach die Geschichte auch von diesem Kochbuch.
Mhm. Okay.
So die Auswahl der Rezepte, da musste man, glaube ich, heimlich auch lachen, ne? Also ich meine, wenn man so, das sind natürlich deutsche Klassiker, aber spätestens beim Wurstgulasch, denke ich so, ja, es hätte jetzt auch ein Pilzgulasch sein können oder ein Kartoffelgulasch, wenn man mit der Zeit geht. Aber das Wurstgulasch, gut, kenne ich noch aus den 70ern tatsächlich, Ende der 70er Jahre. Aber gab es so Momente, wo man sich überlegt hat, da können wir das jetzt machen, geht das jetzt? Oder hat man sich gedacht, nö, gehe ich in die Vollen?
Nee, also das ist verbunden, absolute Kindheit. Also das ist halt die Küche meiner Oma. Oma-Nudeln, eins der grandiosesten Gerichte ever. Wurstgulasch, eins der grandiosesten Gerichte.
Seele.
Jägerschnitzel nach DDR-Art, vorsichtig, ja?
Ja.
So. Das ist einfach eine Jagdwurst paniert und dann kommen da Spiralnudeln und Ketchupsoße dazu.
Ja.
Das ist ja nicht, was du jeden Tag futterst. Und das war auch sehr schwierig, das hier unseren Mitarbeitern mal einmal vorzustellen. Aber die Jungs und Mädels, die eben auch die Vergangenheit der DDR in sich tragen, ey, die bedanken sich heute einfach immer noch, dass es das mal gibt zum Essen. Das ist...
Ja, in der Kindheit, da wird viel geprägt. Und wenn man das da gelernt hat, dann findet man das einfach lecker. Es ist einfach
Liebe zu dem, wie man auch aufgezogen ist. Genau. Und ich finde, Patrick, darf man das oder darf man das nicht? Hey, wer sagt... Bitte?
Achso. Dürfen nicht.
Trauen wir uns, meinst du?
Ja.
Da trauen wir uns. Hey. Wir lassen doch da kein Essen verbrennen oder machen da eine Kelle Geschmacksverstärker rein. Ja. Sondern wir haben ja ehrliche Lebensmittel. Und mit diesen ehrlichen Lebensmitteln kochen wir etwas und zelebrieren etwas und haben einfach wieder Gedanken an ein früheres Leben, was wir früher mal hatten einfach. Oder man verbindet einfach so viel, man verbindet so viel damit. Kann auch sein, dass man Menschen trifft und sagt, um Gottes Willen, Wurstgulasch von meiner Oma, Hölle.
Dann ist das
auch möglich. Dann ist das so.
Genau. Was ist denn an dir nicht normal? Was ist deine Superkraft in der Küche?
Ich mache aus allem etwas zu essen. Es gibt keinen. Es gibt nichts, was ich nicht verarbeitet kriege.
Okay, spannend. Und welche Macke müssen deine Mitmenschen ertragen?
Boah, ich bin absoluter Freigeist. Ich handle oft schon und bin schon im Prozess, ohne dass ich ausgesprochen habe, was überhaupt passiert.
Ach so, kommt das Team nicht mit? Oder?
Doch, das Team kommt dann schon mit. Also wie ich ja sagte, wenn man das schon längere Jahre zusammenarbeitet, dann weiß das Team um einen, genauso wie ich auch weiß. Aber meine absolute Macke in der Küche, ich muss es da immer sauber haben.
Okay. Ja gut, aber das ist, kann man ja auch als Vorteil sehen, oder?
Ja, oder auch zu Hause den Kühlschrank. Das muss immer so... Und das muss möglichst bunt sein. Ich bin ein ganz, ganz bunter Hund in der Küche, auch wenn man das manchmal gar nicht so denkt. Das liebe ich tatsächlich schon.
Okay. Wer ist dein schärfster Kritiker?
Mein schärfster Kritiker? Naja, die Frau zu Hause. Das ist doch bei uns meisten und bei uns allen so, oder?
Zum Großteil. Das stimmt.
Aber ich glaube, das ist gar nicht so Kritik, oder Kritik kann ja auch im positiven Sinn sein. Dass das jetzt gar nicht negativ behaftet, sondern da geht ja immer sehr viel Ehrlichkeit mit über den Tisch.
Okay, gut. Was hältst du von Sterneküche?
Ich finde, die Sterneküche hat einen unfassbar hohen Stellenwert. Ich finde es total krass, wie sich Menschen in die Art der Zubereitung von Lebensmitteln so vertiefen können. Ne? Also wenn wir jetzt ganz tief zurückgucken, wer hat zuerst einen Stern gekocht, da seid ihr mir weit voraus. Wenn wir in die 70er, 80er gucken, ich habe damals während meiner Ausbildung sehr dolle auf Dieter Müller geguckt. Das war so ein bisschen meine Inspiration her, ohne dass ich jemals wirklich aktiv in der Sterneküche gekocht habe. Außer ich hatte einmal das große Glück und habe so einen Wettbewerb in Deutschland gewonnen. Da war man dann Nachwuchskoch des Jahres.
Okay.
Und der Preis war dann, haltet euch fest, 2 Wochen arbeiten gehen. Also du hast einen Preis und gewinnst. Und da bin ich ins Noma gekommen. Und die sind eine Woche zuvor zum weltbesten Restaurant der Welt gekürt worden. Und da war Highlight.
Da haben wir dann auch einen Finger für gegeben, ne?
Da war, ey, absolut. Also ich kam mir vor wie so ein Erasmus-Student in einer Küche. Also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die hatten 46 Sitzplätze. Und da haben alleine in der Küche 22 Leute gearbeitet. Vielleicht waren es auch 29. Ich kann das gar nicht mehr sagen. Aber wir haben morgens um 7 angefangen und sind teilweise 2 Uhr nachts da raus. Und jetzt nicht, weil wir noch die Sektkorken haben knallen lassen oder... Nee, da war auch nichts mit Feierabendbierchen. Also da haben wir einfach 15, 17, 18 Stunden mal locht. Also auf diese Frage, was halte ich von der Sterneküche? Ich finde es einfach intensiv lecker und auch spannend, wie man quasi 780 Handgriffe hat auf einem Teller. Ich übertreibe jetzt ein bisschen bewusst auch.
Ja.
Ich gehe auch ganz gerne mal Sterne naschen, wie ich es so nenne. um mich einfach auch so inspirieren zu lassen oder auch mal einen fantastischen Abend zu haben mit Freunden. Ich selber sehe mich nicht in der Sterneküche. Ich kann das auch überhaupt gar nicht. Ich habe einmal bei Helmut Tilkes vorgesprochen, noch zu seinen Glanzzeiten im White Hotel Sonora. Und da bin ich hingefahren mit meiner Jogginghose und meiner Bewerbungsmappe. Und dann war er so, also er hat sich auch Zeit genommen, aber ich habe einfach das krasseste Feedback in meiner kompletten Laufbahn von ihm bekommen. Und der sagte, Junge, ich finde es total mutig, wie du antanzt und sagst, du willst bei mir kochen, aber das hier ist Champions League. Du kannst hier morgen nicht einfach zum FC Bayern München gehen und sagen, du willst da Fußball spielen. Bam. Bam. Ne? Also Gott hat ihm lieb. Ja. Aber hey, das war ehrlich. Das war, ich glaube, so war dieser Mensch auch. Der war einfach gnadenlos ehrlich. Und dann habe ich auch nach dem Noma war für mich klar, Gastronomie never ever in my life.
Okay, okay. Das Punkt. Ist ja auch ein gutes Learning, ne?
Total. Und nochmal, ich schätze, aber was der Rezepi mit dem Land Dänemark gemacht hat, mit dieser Küche seit den 2000ern, also wie viele Köche da und Köchinnen heute diese Handschrift in diesem Land tragen oder auch weltweit, das ist ja phänomenal. Das ist ja, kann man ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, wenn man sich das einmal...
Von wem würdest du denn noch was lernen wollen? Gibt es noch so einen Laden, wo du sagst, da würde ich auch noch mal gerne 2 Wochen arbeiten?
Ich glaube, ich habe heute mittlerweile das Alter, wo ich sagen würde, ich gehe nicht mehr 2 Wochen in irgendeinen Laden, um da irgendwie etwas zu lernen.
Ohne Geld.
Fernab der finanziellen Mittel. Ich habe gar nicht mehr die Geduld. Ich habe gar nicht mehr die Geduld, um sagen zu können, ich mache das jetzt, aber dafür ist auch einfach mein, wie wahrscheinlich bei euch auch und bei vielen, ich habe einfach zu viele To-Dos am Tag oder in der Woche, um mich einfach mal 2 Wochen rauszunehmen. Jetzt ne, alleine schon für eventuell ein neues Kochbuch zu planen fürs nächste Jahr, da brauchst du ja einfach mal 3 Wochen. Um das irgendwie durchzuführen. Find ich in meinem Terminkalender überhaupt gar nicht, momentan. Aber nichtsdestotrotz, ich lerne ja trotzdem. Ich lerne ja trotzdem jeden Tag. Und ich bin oft ist auch übertrieben, ne? Wenn ich 2, 3 Küchenpartys im Jahr mitmache oder vielleicht auch 4 oder mir juckt es jetzt mal richtig doll in den Fingern und ich miete mir irgendwie eine Fläche oder gehe irgendwie in so eine Pop-up oder wir machen irgendwie ein Charity-Projekt und wir sind da 2 Tage drin. Dann ist das etwas ganz, ganz Tolles, weil und dann lernt man da auch wieder. Und dann ist es meistens oft mit der Infrastruktur umzugehen. Oder wir sind auch viel in anderen Ländern unterwegs und lernen andere Zubereitungsschritte, wir lernen andere Lebensmittel nochmal kennen und auch andere Garmethoden. Das ist mein Lernen. Aber jetzt so, dass ich bei irgendjemandem in die Küche reinschnuppern müsste und müsste mir das antun, nein. Wenn ich aber mal ganz große Lust habe und Zeit, dann würde ich tatsächlich nochmal so backen. Also wirklich mich hinstellen und zu sagen, hey, so funktioniert ein Teig, so musst du das ansetzen, das und das, die und die Creme, da habe ich gar keine Geduld für. Null.
Okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist ja viel gereist und wirst es wahrscheinlich auch noch in Zukunft tun. Was war denn das Seltsamste, was du je gegessen hast? Du hast ja auch in dein erstes, ich glaube, das ist das erste Buch, das ist ja sehr international, ja. Da geht es ja viel um Reisen, dann sprichst du ein bisschen davon. Mhm. Was von Kolumbien und was ist denn wirklich das
Seltsamste? Ach, da gibt es vieles, was ich gegessen habe. Ich glaube, dass ich... Darf ich bei euch so von diesen 2 ekligsten Sachen erzählen?
Ja, natürlich. Ja, sehr gerne, sehr gerne sogar.
Das kommt wahrscheinlich auch richtig gut an. Also, das Allerekelhafteste hatte ich mit meinem Kollegen Olaf in Bangkok. Und da sind wir wirklich durch Chinatown, durch dieses kleine Straßeneck und haben gesagt, okay, wir suchen uns jetzt genau das aus, was wir uns never ever bestellen würden. Und ich bin dann gelandet bei gegrillten Hühnerdarm. So, und der war natürlich gefüllt. Das war fucking abartig. Und dann ziehst
gefüllt,
du...
Gefüllt, noch original gefüllt oder was?
Ja, original. Natürlich. Das war einfach Die machen ja, ne, also wenn man sich dann so mit dieser Straßenküche auseinandersetzt, dann haben die natürlich sehr viel vom Grill und sehr viel vom Spieß, weil die das in ihren hauseigenen Küchen gar nicht machen dürfen, wegen Brandschutz oder weil die auch gar keine Küchen da eingebaut haben. Und die verwerten natürlich alles. Und dann ziehst du da dieses gummiartige Etwas von diesem Spieß und kannst es auch gar nicht kauen. Das war schon richtig fies. Also das macht ja auch was im Kopf mit einem. Ja. Und in Namibia haben wir dann doch diesen proteinreichen Mupane-Wurm uns reingepfiffen. Und dann haben wir einfach aus dem Mund gestunken tatsächlich. Und da kommt ja auch die Begrifflichkeit her, wie eine Kuh aus dem Arsch. Also das war schon...
Okay, das klingt nicht gut. Das
war schon lecker. Also wer will, haut rein. Falls jetzt noch nicht.
Aber da gibt es Menschen, die es wirklich lecker finden. Ja, auch diesen, auch den Hühnerdarm und so. Das gibt es Menschen, die das wirklich... cool finden, ne?
Das sind unterschiedliche, das ja, möchte ich mich überhaupt...
Muss man wahrscheinlich auch mit groß geworden sein, ne?
Total. Das sind einfach, da möchte ich mich überhaupt gar nicht kulturell aneignen. Das ist genauso wie, ich kann auch keine Hühnerfüße essen. Mhm.
Kochbücher, spielen in deinem Leben eine Rolle? Sammelst du welche, hast du welche, benutzt du welche?
Ich hab viele Kochbücher. Mhm. Natürlich irgendwelche Geschenke oder natürlich Dinge mit Materien, mit denen wo man sich einlesen muss. Das sind dann so Sachen wie zum Teil Clean Eating oder was passiert überhaupt mit dem menschlichen Darm, wenn er Weizen isst. Das sind dann eher so Sachbücher auch. Da sind dann aber auch manchmal so Kleinstrezepte drin. Wie ich früher in der Kochausbildung war, habe ich euch ja gesagt, den Dieter Müller verehrt und habe da sehr viel gelesen. Ich habe Joachim Wissler Kochbücher. Ich habe natürlich, Gott, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Ich verbinde es der Herr mit der Molekularküche. Gott.
Ferran Adria,
genau. Ja, genau. Okay. Diesen Band habe ich mir irgendwann gegönnt und bin überhaupt gar nicht durchgestiegen. Heiko Antoniovic natürlich, so Wiedgarn, eins der größten und wichtigsten Sachen auch. Ja, und das ist so die Art Kochbücher, mit denen ich mich beschäftige.
Ja, sehr ganz gut. Lieben Dank dann mal, ne?
Ja,
alles. Das war doch zauberhaft.
Vielen Dank, dass ich Teil eures Kochbuchchecks sein durfte.
Sehr gerne. Und wir treffen uns dann zum nächsten Buch wieder.
Genau. Ja, aber ist ja ein Buch am Start. Also ganz, ganz große Freude, dass ich bei euch mit am Start sein durfte. Vielen Dank.
Content Creator mit Seele.
Ja, heute.
Toll. So heißt unser
Folge. Und vielleicht zur Folge, wenn die zur Ausstrahlung kommt, war gestern die Verleihung des Deutschen Kochbuchpreises.
Das ist so.
Und vielleicht hat Flocken Butter gewonnen in der Kategorie Deutschland.
Das kommt dann in der nächsten Folge.
Ja, das kommt in der nächsten Folge vielleicht. Ne? Aber wer weiß. Wir waren Juroren auch für diese Kategorie. Mhm.
Aber es gibt ein Buch, das mehr Punkte bekommen hat von uns.
Das stimmt.
Sagen wir das jetzt?
Nein. Doch, kann man ja nachgucken.
Ist so. Das doch, ist jetzt ja noch jetzt, nicht.
Doch, jetzt kann man nachgucken. Zur Ausstrahlung.
Das stimmt. Kann man jetzt das nachgucken, wer von uns mehr Punkte bekommen hat.
Das stimmt. So, du musst gerade ein bisschen Korrespondenz machen.
Ich muss die Korrespondenz machen, das bitte. Es wird gerade gefragt zu Hause, auf wie viel Grad muss ich den Ofen vorheizen und wie lange?
Okay,
180 Grad. Da habe ich jetzt geschrieben, 180 Grad.
Immer. 180 Grad. Immer. Also, was für eine Frage.
Ja, das ist ja eine dumme Frage.
Ja, es gibt ja dieses Restaurant 200, 100 in Hamburg, oder so. 100, 200, so heißt es, glaube ich, ne? Das sind die Temperaturen, 100 Grad Wasser, 200 Grad der Ofen, Punkt.
Ja, ich habe übrigens, das gebe ich gerne noch weiter, ich war am Wochenende, in Naurath bei Herrn Rüssel.
Ja.
So, und dann habe ich ganz durch Zufall, weil ich gesagt habe, mache ich an Weihnachten keine Gans, weil das Gänse das sterben ja gerade sehr viele, mache ich Ente.
Ja.
Und dann habe ich gefragt, was ist denn ein geiles Entenrezept? Und das einfachste Entenrezept ist 45-45. Dann habe ich gesagt, wie 45 Minuten bei Dampf, Hochdampf, ja, und 45 Minuten dann bei Temperatur, ohne Dampf.
Okay.
Und dann wird die Ente knusprig.
Okay.
So, nur Salz, Pfeffer, nicht noch Gedöns, Salz, Pfeffer, Dampf und Schüllen natürlich. Ja, ne?
Also braucht man natürlich einen Konvektomat für, aber sehr schön.
Ja. Hast du keinen?
Nee.
Ah nee, du hast ja mehr auf Thermomix gesetzt. Ja, das ist natürlich schade. Ja, so, der eine sammelt, der andere kocht.
So ist es, so ist es.
So.
So Und ich würde sagen, das war's für dieses
das
Mal.
Das war's. Ne? Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de, da auch natürlich ganz viele Rezepte aus unseren Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Ja, und das soll es gewesen sein.
Sagen wir tschö und adieu.
Ne? Und bis zum nächsten Mal.
Und lecker bleiben.
Das ist wichtig.
So ist's. So. Bin ich doch mal heute gespannt, was es gestern für Bewertungen gab.